Ja, wir haben heute die Ansprache ganz früh im Gottesdienst, weil wir uns nachher sehr viel Zeit nehmen wollen für Musik, Lobpreis, Anbetung, Gebet. Und weil ich seit Neuestem das Phänomen habe, dass oft, wenn ich in der Pfarrkirche predige, mein rechtes Bein einschläft. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist an meinem schmerzverzerrten Gesicht. In den letzten Predigten, wenn ich hier gepredigt habe, habe ich gedacht, ich versuche mal ganz biblisch zu werden. Nach Lukas 4 lesen wir, dass Jesus sich zum Lehren hingesetzt hat in der Synagoge in Nazareth. Und das wollte ich jetzt einfach mal auch ausprobieren. Vielleicht geht's mir dann ja beinmäßig besser. Und ihr seht ja auch mein schönes Antlitz auf diesem Bildschirm da. Wenn ihr nicht die Augen schließen wollt und ganz meditativ in einen Kirchenschlaf verfallen möchtet. Wenn ihr betet, wir gehen gerade durch die Bergpredigt und das Thema heute ist, wenn ihr betet, Kommunikation. Nachfolge nach der Bergpredigt. Diese Bergpredigt ist ja so eine Zusammenfassung dessen, was Jesus ganz wichtig war. Wenn man sie liest, dann kann man sie so in 20 Minuten lesen, Matthäus 5 bis 7. Aber es wird uns erzählt, dass Jesus den ganzen Tag geredet hat. Das bedeutet, dass diese Sätze, die dort sind, eigentlich so diese Kernsätze sind, die Merksätze, die Jesus immer wieder gebraucht hat, wie die Rabbis es damals auch getan haben, die Lehrer, dass sie nämlich ihre Aussagen in eine ganz eindeutige und klare Kernaussage zusammengefasst haben, die dann die Leute auswendig gelernt haben. So besteht die Bergpredigt im Grunde aus solchen Kraftpaketen, aus solchen Kernsätzen, aus solchen Merksätzen. Und es ist eine tolle Sache, wenn man sich da vielleicht auch Zeit nimmt, einige von denen auswendig zu lernen. Heute ist dieses Thema Gebet. Das war Jesus wichtig, dass er seinen Schülern, seinen Freunden etwas weitergibt über dieses Thema. Wie ist das eigentlich mit dem Gebet? Wie kann das laufen? Wenn man betet, dann sagt man ja eigentlich schon, ich glaube, dass es jemanden gibt, der mir übergeordnet ist. Ich glaube, dass ich nicht der letzte Herr meines Lebens bin, sondern dass es da jemanden gibt, der über mir steht und dass ich mit diesem anderen, mit dieser übergeordneten Macht, mit dieser übergeordneten Wirklichkeit, mit dieser übergeordneten Person ins Gespräch kommen kann und ins Gespräch kommen sollte. Beten ist ja allgemein in der Menschheit praktiziert. Alle Religionen lehren etwas über das Gebet. Auch Nicht-Religiöse beten manchmal. Atheisten beten manchmal auch, wenn es ihnen ganz schlecht geht. Obwohl es eigentlich ja unlogisch ist, weil wenn ich Atheist bin, dann sollte ich ja eigentlich auch gar nicht auf die Idee kommen zu beten. Aber ich glaube, es ist ganz tief im Menschen verwurzelt, dieser Wunsch und dieses Wissen, da ist jemand außerhalb meiner und außerhalb dieses Universums, außerhalb meiner fassbaren Wirklichkeit, mit dem ich ins Gespräch kommen kann. Also die Frage ist gar nicht so sehr, ob wir beten, sondern die Frage ist, wie beten wir? Und auf diese Frage antwortet Jesus. Wie wir beten, hängt damit zusammen, was für ein Bild von Gott wir haben. Wenn wir mal durch die verschiedenen Religionen durchgehen und schauen, wie sie beten, dann merken wir, dass das Gebet eine Widerspiegelung ihrer Vorstellung von Gott ist. Im Islam ist es ja so, dass der gläubige Muslim fünfmal am Tag das Gleiche betet, und zwar immer auf Arabisch, egal ob er ein indonesischer Muslim ist oder ein türkischer Muslim oder ein amerikanischer Muslim. Er betet immer das Gleiche, und zwar auf Arabisch. Ein festgelegtes Gebet mit festgelegten Niederwerfungen, mit festgelegtem rituellen Ablauf. Und dieses Gebet drückt etwas aus von dieser ganz klaren, eindeutigen islamischen Gottesvorstellung, nämlich dass Gott erhaben ist, dass er über allem ist, dass man sich vor ihm niederwerfen muss, dass man ihm die Ehre erweisen muss, dass man vielleicht sogar Angst vor ihm haben muss, weil er kann einen, wenn er will, in die Hölle schmeißen, er kann auch, wenn er will, einen ins Paradies eingehen lassen. Und man merkt, dass da ganz wenig Raum für eine persönliche Gottesbeziehung ist. Es gibt zwar auch im Islam dieses, zusätzlich zu diesem rituellen Gebet, arabisch Salat, dieses sogenannte Dua-Gebet, also dieses bitten um persönliche Anliegen, aber auch das ist oft sehr ritualisiert und geht so im Stil Ya Rab Erhamni, also O Herr, erbarme dich. Man merkt, das islamische Gebet zeigt etwas über die islamische, die koranische Gottesvorstellung. Ähnlich ist es im Buddhismus, wo eigentlich ja gar kein Gott ist, weil Buddha nicht über Gott gelehrt hat, sondern er hat einen Weg der Selbstverwirklichung und der Selbstweiterentwicklung gelehrt, den achtfachen Pfad der Tugend, auf dem man dann irgendwann ins Nirvana, ins Nichts eingehen kann. Als er mal gefragt wurde, was lehrst du denn über Gott? Da wurde er gesagt, sagte er, ich weiß nichts über Gott, ich sage nichts über Gott. Aber in diese Gotteslehre des Buddhismus, also diesen quasi atheistischen Ansatz von Buddha selbst, sind sehr, sehr schnell auch Gottesvorstellungen hineingekommen, diese ganzen Bodhisattvas, also diese Buddhas, Buddha-Erscheinungen, und die Menschen beten jetzt zu diesen Bodhisattvas. Und im tibetischen Buddhismus zum Beispiel ist es so, dass man dann auch seine Gebete auf Fahnen oder auf Mühlen schreiben kann, und diese Fahnen wehen im Wind und diese Mühlen drehen sich im Wind, und indem diese Gebete dann von dem Wind bewegt werden, gehen die Gebete sozusagen ein in das Universum und beeinflussen den Bodhisattva oder beeinflussen das Universum. Auch hier ist eine ganz bestimmte Vorstellung von Gebet, nämlich das Gebet durch vielfältige Wiederholung auch einer Gebetsmühle, die das für mich quasi übernimmt, die man auch so immer wieder anschieben kann, wenn man vorbeigeht. Vielleicht hat er das mal gesehen in Tibet, dass die Leute dann so an so einer Reihe von Gebetsmühlen vorbeigehen und die machen so einen Ratsch und dann drehen die sich alle. Also hier ist eine ganz bestimmte Vorstellung, dass durch die ständige Wiederholung von bestimmten Gebetssätzen dann sozusagen das Göttliche oder der Bodhisattva oder der Buddha selbst oder wer auch immer beeinflusst werden können. So könnte man jetzt, wenn man das hier zu einem wissenschaftlichen Vortrag ein bisschen aufbuten würde und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen würde, sehr viel über Gebete in der Welt, in den verschiedenen Religionen sagen. Und diese Gebete haben immer etwas mit dem Verständnis zu tun, wer ich bin und wer Gott ist, wer ich vor Gott bin. Wir waren ja letzte Woche mit einigen Jugendlichen aus dem Christustreff in Jerusalem. Einige auch sind jetzt auch hier. Und wenn man in Jerusalem ist, der Christustreff hat ja ein Haus in Jerusalem, beziehungsweise wir betreiben ein Haus, das dem Deutschen Johanniterorden gehört, da merkt man sehr, sehr viel Religion. Also man kommt in Kirchen und überall wird gebetet. Man kommt an die Klagemauer und da wird gebetet. Man geht auf den Tempelberg und sieht die Muslime beten, Juden, Christen, Muslime alle beten. Überall wird gebetet, überall wird auch öffentlich gebetet als eine Art ja, bewusstes Zeugnis. Man könnte vielleicht auch denken, vielleicht auch als eine Art zur Schaustellung, dass manchmal hat man sogar den Eindruck, dass das ein Wettbewerb ist. Wer ist frommer? Wer betet mehr? Wer ist überzeugter? Wessen Religion ist besser? Welcher Gott ist stärker? Ist es der Gott derer, die da immer vom Minarett runterrufen? Ist es der Gott derer, die an der Klagemauer beten? Ist es der Gott derer, die in den Kirchen beten? Oder welcher Gott ist es denn jetzt? Und in diese ganze stark religiöse Atmosphäre, die damals zur Zeit Jesu auch war, die heute hier bei uns im etwas oder stark säkularisierten, also verweltlichten Westen nicht so zu spüren ist, in solch eine religiöse Situation, wo die Menschen beten, wo sie viel beten, wo sie bewusst beten, wo sie öffentlich beten, redet Jesus hinein. Und da kommt jetzt unser Bibeltext und ich lese ihn euch vor, das ist hier aus Matthäus 6. Da sagt Jesus ab Vers 5, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in der Synagoge und auf den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, das heißt wie die nichtjüdischen Völker. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Manche Manuskripte fügen jetzt hinzu: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jesus zeigt also hier, worauf es bei seinen Schülern und bei seinen Nachfolgern ankommt, bei ihrem Gebet, bei ihrer Kommunikation mit Gott. Ihr Gebet soll anders sein. Anders in der Form und anders im Inhalt. Und anders in der Einstellung zu dem, mit dem sie kommunizieren, zu dem sie beten. Eine lange Einleitung, darum geht's jetzt heute. Thema Gebet, wenn ihr betet, Kommunikation als Teil der Jüngerlehre, als das dessen, was Jesus lehrt. Nachher werden wir in ganz kreativen Aktionen beten. Ihr werdet das sehen, das wird anders sein als sonst. Es gibt die Möglichkeit, da ganz verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Wichtig ist, dass wir aber auf das Innere schauen. Was Jesus hier sagt, jetzt in diesem Abschnitt, ist reich und tief, das kann ich gar nicht alles erklären, ist auch schon viel darüber gesagt worden. Ich möchte heute drei Grundlinien betonen. Und für alle, die zum ersten Mal da sind, ich mache das meistens so: Mein erster Punkt ist der längste, der zweite ist mittellang, der dritte ist der kürzeste. Also man darf nicht von der Länge der Einleitung und des ersten Punktes auf die Länge der Gesamtpredigt schließen. Ja? Da käme man zu falschen Schlüssen. Also man kann da ganz entspannt sein. Also das erste ist das Gebet des Vertrauens. Das Gebet des Vertrauens. Ich wollte es zuerst sinnvolles Gebet nennen, im Gegensatz zu unsinnigem Gebet. Jesus sagt ja hier, wenn man es mal ganz wörtlich nimmt, es gibt sehr viel unsinniges Gebet. Und er nennt zwei Einstellungen, die unsinnig sind. Er sagt erstens, unsinnig ist, wenn du betest, um andere zu beeindrucken. Und zweitens sagt er, es ist noch unsinniger, wenn du betest, um Gott zu beeindrucken oder ihn zu beeinflussen. Ich habe eine eigene Bibelübersetzung angefertigt oder bin da gerade bei. Das Johannesevangelium ist schon erschienen und in Matthäus habe ich so übersetzt, hier diese ersten Verse, vielleicht kannst du sie nochmal einblenden nach Luther, Christoph, das wäre toll. Und ich könnte dann vergleichen mit dem, wie ich das jetzt übersetzt habe. Wenn ihr betet, da ist es. Wenn ihr betet, so sollt ihr nicht wie die frommen Schauspieler sein. Diese Leute stellen sich am liebsten öffentlich hin, in den Gotteshäusern und an den Hauptverkehrsstraßen, damit sie von möglichst vielen gesehen werden. Ich sage euch klipp und klar, das war auch schon alles, was sie an Belohnung dafür bekommen werden. Hier geht's also um die Außenwirkung des Gebets. Dass man betet, um Menschen zu beeindrucken. Das ist heute bei uns ja nicht so populär. Wir sind ja als Deutsche in unserer etwas verfrorenen westlichen Kultur eher so, dass sogar fromme Christen in Gebetsgemeinschaften fast nicht den Mund aufkriegen. Also es ist nicht unser Problem, aber das war das Problem der Leute damals. Das ist etwas, was man in religiösen Kulturen oft entdeckt, dass Leute beten, um sich darzustellen, um ihre eigene Religiosität, ihre eigene Frömmigkeit deutlich zu machen. Bei uns ist das ja eher anders, es ist eine zur Schau gestellte Wohltätigkeit. Zum Beispiel bei Gala-Dinners, wo also die Reichen und die Superreichen sich ein Stelldichein geben für 120 oder 150 Euro eine Eintrittskarte kaufen, um dann drei verschrumpelte Hummer essen zu können. Und damit dann irgendwie zum Beispiel für krebskranke Kinder oder für AIDS-Kranke in Afrika oder so ein gutes Werk zu tun. Das ist unsere heutige Art zu beten, zu zeigen, wie toll wir sind. Ich sage jetzt nichts gegen verschrumpelten Hummer Und ich sage auch nichts dagegen, dass die Leute 150 oder mehr Euro für diese wichtigen Projekte spenden. Das ist völlig okay. Sie sollten vielleicht ein bisschen, sollen einfach nur 0 dran machen. Oder manche von Ihnen 2-0. Machen Sie ja vielleicht auch. Aber das ist so die Art zu zeigen, hey, ich bin ein religiöser Mensch oder ich bin ein toller Mensch, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein sozial engagierter Mensch. Damals war es dieses Gebetsthema. Jesus sagt, euer Gebet soll ganz anders sein. Vers 6, wenn du also beten willst, sagt er, dann geh in eine Abstellkammer in deinem Haus und schließ dann die Tür hinter dir zu. Dann kannst du mit deinem Vater im Gebet sprechen, denn er ist schließlich auch im Verborgenen anzutreffen. Er, der Vater, der in das Verborgene schaut, wird dich dafür belohnen. Also Jesus sagt, eigentlich ist Gebet Beziehung. Und es kommt nicht darauf an, ob jemand anderes das sieht oder jemand anderes das toll findet, dass du betest. Sondern es geht einfach darum, dass du ganz persönlich, ganz intim, ganz innerlich in der Abstellkammer, der einzigen damals abschließbaren Kammer des Hauses, also wo es gar nicht um andere geht, betest. Jetzt heißt das nicht, dass wir nur in Abstellkammern beten dürfen. Es heißt auch nicht, dass öffentliches Beten verboten ist. Ja, es gibt auch Aufforderungen, miteinander zu beten und in der Gemeinde zu beten und Psalmen zu sagen und so weiter. Aber was Jesus hier sagt, ist etwas, wo er über unsere innerste Einstellung redet und sagt, es geht beim Gebet nicht um Show, sondern es geht beim Gebet darum, dass du kommunizierst mit deinem guten Vater im Himmel. Es ist Beziehung, es ist das vertrauensvolle Reden mit dem Vater. Deswegen dieser erste Punkt, das Gebet des Vertrauens. Vers 7, wenn ihr betet, dann leiert nicht leere Worte herunter, wie es überall bei den Völkern üblich ist. Die Menschen anderer Religionen glauben, dass sie deshalb auf Erhörung hoffen können, wenn sie so viele Worte machen. Und das ist jetzt diese andere Form von unsinnigem Gebet. Das eine unsinnige Gebet ist, wenn wir meinen, wir können Menschen beeindrucken mit Gebet. Die andere Unsinnigkeit im Gebet ist, wenn wir meinen, wir können Gott beeindrucken, indem wir super toll, super wohlformuliert und super lange beten. Wenn wir einfach ganz toll beten. Hat der heute toll gebetet. Jesus sagt, Vers 8, macht es ihnen auf keinen Fall nach, denn euer Vater weiß, dass ihr Bedürfnisse habt, schon lange bevor ihr überhaupt angefangen habt zu beten. Hier zeigt Jesus, was der Kern vom wirklichen Beten ist. Es ist Reden mit dem Vater im Himmel. Euer Vater im Himmel weiß. Er kennt euch. Gebet ist Ausdruck des Vertrauens, Ausdruck einer Beziehung, diese vertrauensvolle Beziehung, die ein Vater zu seinem Kind hat. Dann reicht es auch, dass wir es einmal sagen. Denn der gute Vater merkt sich, was das Kind gesagt hat und er weiß, was sein Kind wirklich braucht. Also es wäre unsinnig, wenn ein Kind sagen würde zu seinem Vater oder auch zu seiner Mutter, O Vater, gib mir Milch. Ja, gib mir Milch. Ich bitte dich, dass du mir Milch gibst. Ja, Milch. Gib mir Milch. Oh, bitte, 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 Milch. Ja, relativ unsinnig. Deshalb die erste Richtlinie, vertrauensvolles Gebet. Das ist die Anweisung von Jesus. Das zweite, nach diesem Gebet des Vertrauens, wo wir lernen können, dass wir vertrauensvoll beten können, weil unser Gegenüber der gute Vater im Himmel ist, der uns kennt, der uns lieb hat, der für uns sorgt, ist das zweite das Gebet der Gemeinschaft. Ein zweiter Punkt von Jesus betrifft die Art des Gebetes. Und ich habe jetzt nochmal über dieses Vaterunser nachgedacht. Und mir ist aufgefallen, dass dieses ganze Vaterunser in der ersten Pluralis gehalten wird. Für alle, die wie ich kein Latein können, heißt das übersetzt in der Mehrzahl. In der Mehrzahl wir. Statt ich wir. Und da lese ich auch nochmal, vielleicht kann Christoph auch nochmal das Gebet zeigen, meine Versuch einer Übertragung. Das soll euer Gebet sein, Vers 9. Du, unser Vater, der du thronst hoch über allem, was wir sehen können. Wir beten, dass dein Name, du selbst, geehrt wird. und dass alle erkennen, dass du der wahre Gott bist. Wir beten, dass deine liebevolle Macht die ganze Welt bestimmt. Wir beten, dass sich auch bei uns auf der Erde überall dein guter Wille durchsetzt, genauso wie es im Himmel der Fall ist. Gib uns heute die Nahrung, die wir brauchen, und nimm von uns all das, was uns belastet, all die Versäumnisse und die Schuld. In gleicher Weise wollen auch wir anderen vergeben, wo sie an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Lebenslagen hinein, wo die Prüfungen überhand nehmen. Deshalb bitten wir, befreie uns aus der Übermacht des Bösen. Was mir hier auffällt, ist, es ist ein gemeinsames Gebet. Kein Ich-Gebet, sondern ein Wir-Gebet. Nicht mein Vater, hey mein Daddy, super, dass wir beide uns haben. Das gibt's auch, ist auch okay, wenn du so betest. Sondern er sagt, wenn ihr betet, dann sagt unser Vater. Er sagt, betet um das gemeinsame tägliche Brot. Das heißt also, wenn wir beten, beten wir mit der Gemeinschaft im Sinn oder noch besser mit der Gemeinschaft im Herzen. Nicht das einzelne, ungelöste, losgelöste Individuum, sondern die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Wir gemeinsam reden mit Gott. Wenn wir also um das tägliche Brot zum Beispiel beten, dann beten wir nicht, Jesus, gib mir, Vater, gib mir einen vollen Kühlschrank und ein volles Bankkonto, wo sich die Nullen auf der richtigen Seite nur so an die anderen Zahlen anreihen. Sondern wir beten, dass der Kühlschrank von uns allen voll sein möge. Nicht nur von uns hier in Westeuropa, sondern dass der Kühlschrank von allen Menschen voll sein möge, sollten sie denn einen Kühlschrank haben. Oder dass ihre Felder Frucht bringen. Also es ist ein anti-egoistisches Gebet. Ein Gebet, wo es nicht darum geht, gib mir, 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 gib mir, ich will haben, Gott. Sondern wo er sagt, gib uns. Und wenn ich sozusagen darum bete, bete ich auch, dass der andere die Prüfung besteht. Und nicht nur, dass ich die Prüfung bestehe. Dass der andere gut predigt und nicht nur ich. Und so weiter. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ein mitfühlendes Gebet, ein Gebet der Gemeinschaft. Wo wir beten für die Schwestern und Brüder, für alle Menschen, wo wir beten für die Verfolgten, das Gebet der Gemeinschaft. Auch bei der Vergebung der Sünden. Oh, Jesus, dass meine Sünden vergeben werden und ich dann glänzend und strahlend dastehe. Oh nein, Jesus, ich bete auch, wir beten gemeinsam für die Vergebung aller Sünden von uns allen. Und auch bete ich nicht nur, dass ich vom Teufel nicht versucht werde und zu irgendwelchen komischen Internetseiten geführt werde, sondern dass auch mein Bruder, der rechts von mir sitzt oder zufälligerweise links, auch erlebt, dass Gott ihm da hilft. Erlöse uns von dem Bösen. Nicht erlöse mich von dem Bösen, erlöse uns von dem Bösen, dass wir alle vor der Macht des Bösen bewahrt bleiben. Dass wir alle nicht in Versuchung fallen, sondern Gottes Bewahrung erleben. Gebet ist Kommunikation mit Gott, aber es ist auch immer Kommunikation untereinander. Wir sind eingeschlossen in diese große Gemeinschaft von Menschen, die rund um den Globus Gott als Vater kennen, die ihn anbeten, die ihm danken und die ihm ihre Bitten vorbringen. Diese gemeinschaftliche Dimension, diese gemeinschaftliche Wirklichkeit des Gebets zeigt sich dann auch in der Folge, in der Konsequenz. Wenn wir um Vergebung unserer Sünden bitten, müssen wir selbst auch Vergebung gewähren. Das Gebet des Vertrauens, das Gebet der Gemeinschaft und jetzt letztens das Gebet des Reiches Gottes. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist Gebet mit einem Ziel. Wir beten, weil wir ein Ziel haben. Und dieses Ziel ist größer als wir. Dieses Ziel ist nicht nur, dass es mir gut geht, sondern das Ziel ist dann von Jesus nochmal formuliert am Ende dieses Kapitels, Matthäus 6. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen.
Das ist ein revolutionäres Gebet. Wenn wir beten, dass Gottes Reich kommt, dass sein Wille geschieht, dass sein Name geheiligt wird, dieses zielgerichtete Gebet ist ein ganz revolutionäres Gebet. Es ist ein Umsturzgebet, dass nicht das Reich von Menschen aufgebaut wird. Jesus segne Deutschland, damit wir immer stärker werden. Jesus segne Russland. Jesus segne Amerika. Sondern es ist ein Gebet um das Reich Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht das Reich der Menschen. Auch nicht unser persönliches, privates Reich, was wir aufbauen. Dein Wille geschehe, auch in unserem Leben, in unseren Ländern. In dem Sinne kann man beten, segne Deutschland, segne Russland, segne Amerika und so weiter, China, Tibet. Aber nicht im Sinne, dass wir unsere Reiche bauen, sondern in dem Sinne, dass Gott sein Reich unter uns baut. Das ist der entscheidende Unterschied. Und wenn wir so beten lernen, immer wieder, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann werden Gottes Ziele zu unseren Zielen. Das Ziel der Gerechtigkeit, der Wahrheit, das Ziel, dass Liebe herrschen soll, das Ziel, dass Respekt herrschen soll an den Schulen, in den Arbeitsplätzen, in den Familien, das Ziel, dass geteilt wird miteinander, das Ziel, dass Versöhnung wieder möglich wird zwischen Menschen, das Ziel, dass Frieden wird unter uns und Frieden auf der Erde, das Ziel, dass Gottesfurcht wieder Einzug hält in unsere Gesellschaft. Ein Gebet mit einem Ziel. Wie betest du, wie bete ich? Jesus lehrt und ermutigt uns. Er sagt, bete voller Vertrauen als Ausdruck deiner Beziehung zu deinem Vater im Himmel. Das Gebet des Vertrauens. Bete als Teil einer Gemeinschaft, der Gemeinschaft der Töchter und Söhne Gottes. Denke nicht nur an dich, sondern bete wir statt ich. Das Gebet der Gemeinschaft. Und bete mit einem klaren Ziel, dem Ziel, dass Gottes gute Herrschaft sich in unserer Welt ausbreitet. Das Gebet des Reiches Gottes. So betest du in seinem Sinn und so hilfst du, die Welt zu verändern. Lass uns beten. Vater unser, wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, gemeinsam mit Menschen in der ganzen Welt. Durch alle Völker, Nationen, Sprachen, Rassen, sozialen Schichten hindurch hast du deine Gemeinde, derer, die gemeinsam beten, unser Vater. Lehre uns, Herr, in unserem Leben zu kommunizieren mit dir, voller Vertrauen, dass du es gut meinst. Lehre uns, Herr, mit dir zu reden, zu beten, im Bewusstsein, dass es nicht um uns geht alleine, auch um uns, aber um alle deine Leute und um diese ganze Welt. Lehre uns, gemeinschaftlich zu denken und zu beten. O Herr, und lehre uns auch, mit diesem Ziel zu beten, das du hast, dass in dieser Welt dein Reich sich ausbreitet. Das beten wir durch Jesus. Amen.